Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Breitband heute mit Christine Watti und
mit Christian Grasser. Schönen guten Tag.
Entstanden ist diese Sendung in äußerst vertrauenswürdiger Atmosphäre. Wir beide hier vertrauen einander. Stimmt doch, Christian, oder?
Ja, obwohl man muss sagen, nach 8 Monaten Pause, wir waren tatsächlich 8 Monate lang nicht zusammen in diesem Studio, muss natürlich erstmal wieder Vertrauen aufgebaut werden.
Ich habe dir die ganze Zeit vertraut. Wir vertrauen außerdem der Redaktion, die Themen gesetzt hat. Und jetzt vertrauen wir auch irgendwie der Technik, dass uns überhaupt jemand hört. Das klingt jetzt so ein bisschen vorweihnachtlich, gefühlsduselig und das am Nikolaustag.
Das hat aber alles ganz konkret mit unserer Sendung zu tun, denn die handelt nämlich vom Vertrauen, dem Vertrauen in Technik, in Netz, in Firmen, die unsere Daten speichern, in Regierungen, die natürlich auch Regelungen entwerfen sollen, damit wir vertrauen können. Aber haben wir eigentlich überhaupt noch Vertrauen in diesen Bereichen oder ist es nicht schon längst unwiderruflich zerstört dank NSA und Co.?
Diese wichtigen Fragen besprechen wir mit dem Philosophen Martin Hartmann, nachdem wir uns den Status quo in Sachen Vertrauen in Gesellschaft und Internet angeschaut haben. Und wir sprechen außerdem über die Situation beim Spiegel. Da gab es vielleicht gar kein Vertrauen, jedenfalls geht der Chefredakteur Wolfgang Büchner nun. Und am Ende der Sendung, da betrinken wir uns so richtig.
Und zwar wirklich auch in vertrauensvoller Umgebung hier im Radiostudio. Per Schalte nach Wien. Dort servieren nämlich Roboter, Barkeeper, bunte Drinks beim Robo-Exotica-Festival. Und da gibt es nicht nur Roboter, sondern auch Musik, genauso wie bei uns. Wie üblich spielen wir Songs, die es in dieser Form nur im Netz gibt. Los geht's mit Drum and Bass. Wir hören Excerpt mit Losing You, veröffentlicht vom britischen YouTube-Elektro-Label No Copyright Sounds.
Topic.
Also für mich muss das Wort Vertrauen im Internet und im Umgang mit meinen Daten umgewandelt werden in fatalistisches AGB und insgesamt Bedingungen hinnehmen mit einer Spur von Widerstand und hintergründiger Aufgeklärtheit gepaart mit etwas Naivität, leichten Versuchen der Selbstbestimmung und einer Prise Schulterzucken.
Das klingt super kompliziert, Christine. Das muss auch einfacher gehen.
Das ist total einfach. Du sagst es nachher nochmal aufwendig auf. Jedenfalls will es sagen natürlich, dass Vertrauen da nicht so richtig ist, wenn es um den Umgang mit Playern wie Google, Facebook und Co. geht. Aber für Misstrauen mit sich daran anschließenden Konsequenzen reicht es eben oftmals auch nicht. So sieht es zumindest bei mir aus.
Ja, und dahinter steckt natürlich ein ganz großes Thema unserer Zeit. Der Kontrollverlust durch die Digitalisierung verlieren wir ja zunehmend die Kontrolle über vieles, was lange irgendwie auch als sicher galt. Privatsphäre, Datenschutz, Urheberrecht, um nur mal drei Beispiele zu nennen. Und spätestens seit dem Wissen um die Überwachung von NSA und Co. lauten natürlich auch die Fragen, wem bzw. welcher technischen Anwendung kann man überhaupt noch vertrauen? Welche Auswege gibt es? Können Gesetze helfen, dass unsere Daten wieder sicherer werden? Und auf diese vielen Fragen folgen dann oft auchmals Forderungen. Vertraue halt. Das ist am leichtesten, könnte man sagen, Christine, oder?
Ja, es ist leichter als das, was ich da gerade formuliert habe.
Ja, und das ist halt eben auch eine Vertrauensforderung, die uns täglich begegnet, wie unser Autor Jan Rehm schildert.
Wer Dienstleistungen über das Netz anbietet, der setzt auf Vertrauen. Wie etwa die Nachrichtendienste WhatsApp, Threema oder iMessage. Alle versprechen, dass der Nutzer gut verschlüsselt kommuniziert. Mithören könne niemand. Doch stimmt das? In engen Grenzen kann das nur überprüfen, wer fachkundig ist. Der Durchschnittsnutzer muss dem Anbieter schlicht vertrauen. Genauso geht es Cloud-Dienstleistern und den Anbietern von sozialen Netzwerken. Sie alle eint die Abhängigkeit vom Vertrauen des Nutzers, sagt Wissenschaftler und Unternehmer August Wilhelm Scheer. Sie müssten glaubhaft machen, verantwortungsvoll mit den Daten umzugehen.
Die Unternehmen haben ja ein Eigeninteresse daran, Vertrauen bei ihren Benutzern zu erzeugen und zu erhalten. Wenn die Vertrauensbasis wegfällt, fallen auch die Geschäftsmodelle in sich zusammen.
Doch wem wie stark vertraut wird, das handhabt jede Kultur anders. In den USA ist das Vertrauen in Unternehmen traditionell groß. In Deutschland sieht das ganz anders aus. Hierzulande begegnen Nutzer, Unternehmen und Institutionen oft mit Misstrauen. Der NSA-Skandal hat das Seinige dazu beigetragen. Abgehört wird jeder, sogar deutsche Kanzler. Trotzdem gehe es der Politik nicht nur um die Amtsträger, versichert Regierungssprecher Steffen Seibert.
Es geht ganz insgesamt um den Schutz der Rechte der Bürger in Deutschland. Und es geht um das Vertrauen, das notwendig ist in einer Partnerschaft.
Das mangelnde Vertrauen besonders der deutschen Bürger hat Folgen, erklärt Autor und Unternehmensberater Philipp Müller im Breitbandgespräch. Dadurch werde zum Beispiel die Einführung von elektronischen Verwaltungsdiensten behindert.
Wir gehen heutzutage davon aus, dass jegliche Daten, die wir abgeben, dass die in irgendeiner Form abgehört werden. Das heißt, wir müssen klare Grenzen von Offenheit aufzeigen. Der Staat muss überlegen, wie kann er die Architekturen, die benutzt werden, um Daten eben abzulegen, wie kann er die so transparent machen, dass auch Bürger wissen, dass sie hier in dem Fall vertrauen können.
Mangelndes Vertrauen macht nicht nur der elektronischen Verwaltung zu schaffen. Auch bewährten Praktiken droht der Vertrauensverlust. Beispiel die Technik SSL, mit der Datenverkehr über das Internet verschlüsselt wird, beispielsweise beim Online-Banking oder bei Webmailern. Dazu werden elektronische Zertifikate genutzt. Doch kann man denen vertrauen? Die Unsicherheit ist groß. Erst sorgten Meldungen über gefälschte Zertifikate für Unruhe, dann kam in diesem Frühjahr noch der Programmierfehler Heartbleed in der Open-Source-Variante von SSL hinzu. Aber auch wenn das Vertrauen erschüttert wurde, heißt das nicht, dass niemand mehr die Technik nutzt. Im Gegenteil, SSL-verschlüsselter Verkehr hat im Netz sogar zugenommen, um sich wenigstens formal gegen die allseits präsente Überwachung durch Geheimdienste abzuschotten. Den Medienunternehmer Christoph Kappes stellt das nicht zufrieden. Statt Abschottung fordert er, die Voraussetzung für Vertrauen neu zu schaffen. Dafür könnte man seiner Ansicht nach sogar die Geheimdienste in Frage stellen, die ja eigentlich für mehr Sicherheit sorgen sollen, sich aber nicht kontrollieren ließen.
Also deswegen muss man wohl tatsächlich die Diskussion führen, ob Geheimdienste und ähnliche Organisationen überhaupt der richtige Weg sind. Und wenn ja, was denn der richtige Weg ist, hier Kontrolle auszuüben. Dass man am Ende eine Kontrolle immer nur über Vertrauensstrukturen und Vertrauensketten machen kann. Wenn das nicht alles offen sein soll, ist auch klar. Und da liegt, glaube ich, der Hase im Pfeffer.
Denn Wie können Vertrauensstrukturen überhaupt geschaffen werden?
Tja, da hat der Jan Rähm doch die entscheidende Frage aufgeworfen und über die haben wir uns mit Martin Hartmann, Professor für Philosophie an der Uni Luzern, unterhalten. Er führte uns auf die Spur, das ganze Vertrauenskonzept im digitalen Bereich nochmal neu zu überdenken und womöglich gar ganz anders zu benennen. Das Gespräch folgt gleich, erstmal kommt aber Musik.
Und die kommt von dem US-Remix-Künstler DJ Earworm. Der hat in dieser Woche seinen alljährlichen musikalischen Jahresrückblick abgeliefert. Wie immer ein Millionenerfolg, zumindest was die Klickzahlen bei YouTube angeht. United State of Pop nennt er seinen Mashup-Song. Darin enthalten die 25 erfolgreichsten Songs des Jahres, alle in einem Song vereint.
Das ist auch irgendwie Zeitsparen. Musik von Katy Perry, Lord, Maroon 5, Pharrell Williams und vielen anderen. So klingen die 25 erfolgreichsten Songs des Jahres alle eben in einem Song vereint. Dieses Mashup von DJ Earworm gibt's als Song- und Musikvideo bei YouTube und bei Soundcloud. Und einen Link zu diesem Remix-Kunstwerk finden Sie bei uns auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Ja, und zurück zum Vertrauensthema. Wie geht das Vertrauen in Zeiten von Internet? NSA und allgemeinem Kontrollverlust, das wollen wir in dieser Sendung herausfinden. Und dazu haben wir mit einem Professor für Philosophie gesprochen, mit Martin Hartmann nämlich. Und wir haben ihn gefragt, wie entsteht das überhaupt, Vertrauen?
Also meistens veranschaulichen wir uns das mit persönlichen Verhältnissen. Wenn wir jemanden gut kennen, wenn wir Erfahrungen mit einer Person haben, wenn eine Person uns glaubwürdig vorkommt, wenn wir Freunde kennen, die uns jemanden empfehlen. Also wir brauchen, wenn wir zwischenmenschliches Vertrauen haben wollen, Freunde, Freundin, Bekannte, denen wir vertrauen. Und Vertrauen heißt in dem Kontext eigentlich vielleicht gar nicht so spektakulär, dass wir jemandem glauben, dass wir auf jemanden setzen, dass wir jemandem etwas anvertrauen, was uns wichtig ist und davon ausgehen, dass wir nicht enttäuscht werden, dass unser Vertrauen nicht enttäuscht wird.
Nun haben wir in Sachen Vertrauen nicht nur Vertrauen in eine Person, also in zwischenmenschlichen Bereichen, sondern wir vertrauen ja auch der Politik, wir vertrauen der Wirtschaft, wir vertrauen Technologie. Wo ist denn da der Unterschied, also im Vergleich zum persönlichen Vertrauen?
Das ist ein bisschen das Problem. Der Begriff wird wahnsinnig breit verwendet in allen diesen Kontexten. Und natürlich gibt es Unterschiede. In den meisten Feldern, die Sie jetzt genannt haben, kennen wir die anderen nicht wirklich. Ein Unterschied mag da sein, dass wir hier Macht im Spiel haben. Politikern vertrauen wir eine gewisse Macht an, die sie dann ausüben können. Wenn wir von Technik reden, da bin ich ohnehin etwas zurückhaltender, was Vertrauen angeht, weil ich da doch relativ stark von dem menschlichen oder zwischenmenschlichen Vertrauen ausgehe und möchte lieber von Verlässlichkeit der Technik reden. Aber natürlich kann man sagen, Technik wird hergestellt von Menschen und hat die dann auch wieder drin, aber die kenne ich auch nicht. Das heißt, da habe ich noch weniger Bekanntschaft oder Bekanntheit. Da bin ich dann natürlich auch irgendwie auf Erfahrung angewiesen oder habe manchmal gar keine andere Wahl, wobei ich das dann auch wieder nicht mag. Keine andere Wahl haben ist für mich keine gute Basis für Vertrauen. Es bleibt wahrscheinlich so ein gewisser Kern, nämlich, dass man verletzbar ist gegenüber anderen Menschen, anderen Techniken oder gegenüber der Politik. Die kann einen auch enttäuschen und das ist ein Kern, glaube ich, der sich durchhält bei allen Unterschieden und vielleicht auch, dass es in vielen dieser Beispielfälle um etwas geht, was uns wichtig ist. Also wir können Menschen etwas Wichtiges anvertrauen. In gewisser Weise ist die Macht, die wir der Politik geben, auch wichtig für uns. Das sind vielleicht so Konstanten und dann müsste man immer noch mal genauer gucken, was sich dann an Unterschieden ergibt.
Jetzt sagen Sie, dass Vertrauen so wahnsinnig breit angelegt ist. Das bedeutet ja aber auch, dass wir es gerne so haben wollen. Also wir würden es gerne auf ganz, ganz viele Bereiche übertragen, weil natürlich dann unser Leben auch so ein bisschen einfacher wäre, wenn wir in allen Bereichen geschäftlich, politisch, technologisch einfach vertrauen können. Dann wird es ja gleich ganz warm und kuschelig. Ist denn Vertrauen konstitutiv für eine Gesellschaft?
Nein, also das würde ich nicht sagen. Es hat auch Gesellschaften gegeben, die mit relativ viel Misstrauen ausgekommen sind. Wichtiger als die Frage, ob Gesellschaft durch Vertrauen möglich ist, ist die Frage der Qualität der Gesellschaft. Also in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und dann haben wir vielleicht Optionen. Wenn wir in einer vertrauensvollen Gesellschaft leben oder wenn wir vielen anderen vertrauen können, leben wir sicherlich in einer besseren Gesellschaft oder wir würden sie als besser bewerten. Wovor ich warne, ist eigentlich die Idee, dass alles einfacher wird, wenn wir vertrauen können, weil Sie das eben andeuteten. Vertrauen ist komplex und kompliziert und hat eine ganze Menge an Unwägbarkeiten, ist nicht leicht aufzubauen.
Aber es ist jedenfalls ein eigenes, sehr, sehr kompliziertes Phänomen. Und wer Vertrauen haben will, und Sie haben ja recht, das wollen gerade alle, dann würde ich immer ein bisschen davor warnen. Man muss sich auch klar darüber sein, ob man wirklich vertrauenswürdig sein kann. Mir reicht es, ich gebe mal ein Beispiel, dass eine Bank verlässlich ist. Aber will ich einer Bank vertrauen? Ich weiß nicht. Also für mich hängt da zu viel dran.
Also ist Vertrauen überbewertet?
Überbewertet ist es vielleicht in dem Sinne, dass man ja unterschätzt, was damit einhergeht, was es auch für einen selbst bedeutet. Wenn mir jemand vertraut, dann werden gewisse Erwartungen an mich gerichtet und ich muss die erfüllen oder versuchen, sie zu erfüllen. Und ich habe Spielräume, das heißt ja auch Vertrauen, der andere verzichtet auf Kontrolle. Und man muss sich auch immer wieder überlegen, ob man das kann, ob man das leisten kann. Man kann ja Vertrauen auch abwehren, weil man es gar nicht haben will. Und momentan wollen mir zu viele zu schnell, zu einfach vertrauen, weil es so nett klingt und scheinbar alle Probleme löst. Das glaube ich nicht. Vertrauen, wenn es intakt ist, ist gut für alle Beteiligten. Aber man unterschätzt leicht, dass dieses intakte Vertrauen sehr, sehr schwer herzustellen ist.
Jetzt haben Sie natürlich recht, man muss nicht unbedingt seiner Bank vertrauen, also vertrauen wollen unbedingt, wobei man natürlich schon das Gefühl hat, man gibt dann da zum Beispiel sein ganzes Geld hin und da müssen Leute sein, von denen man weiß, was sie tun. Und da würde vielleicht der Begriff der Transparenz anschließen. Also welche Rolle spielt denn die Transparenz im gesamten Zusammenhang dieser Diskussion um Vertrauen haben können oder Vertrauen anbieten?
Ja, Transparenz ist so ein Schlüsselbegriff. Ich meine, die Piraten haben das ja besonders prominent propagiert, sage ich mal, in ihrem Programm. Aber es ist natürlich auch eine Illusion. Einerseits gibt es sicherlich viele Institutionen, wo wir gerne mehr wissen möchten und sollten. Ja, ich finde immer, die FIFA ist ein schönes Beispiel. Da möchte man mal richtige Transparenz haben und dann könnte man mal überlegen, ob man den Laden schließt oder nicht. Aber es gibt natürlich Fälle, wo wir überfordert werden, auch mit allen Informationen. Und es gibt die Situation, dass jemand, der weiß, dass er alles preisgeben muss oder der weiß, dass alle Daten offenbart werden, vielleicht auf irgendeine Weise quasi kontraproduktiv dann Dinge zurückhält oder gar nicht erst sozusagen als Daten produziert. Also der Druck, auf den der transparent sein soll, ist ja auch sehr hoch. Das kann dann wiederum dazu führen, dass man bestimmte Dinge zurückhält. Hinzu kommt, dass ich ja einschätzen können muss, eine Quelle auf ihre Vertrauenswürdigkeit hin, auch wenn sie transparent ist. Und die Kausalität ist hier vielleicht nochmal umgekehrt. Nur wenn ich jemandem vertraue, ist es sinnvoll, dass mir viele Informationen gegeben werden. Das heißt, Vertrauen ist vielleicht die Basis für Transparenz und nicht umgekehrt Transparenz für Vertrauen, was oft angenommen wird.
Wie kann man denn aber Vertrauen zurückgewinnen, wenn jetzt offensichtlich ein Vertrauensverlust und auch ein Kontrollverlust entstanden ist, wie zum Beispiel durch die sehr, sehr populäre und immer noch virulente NSA-Affäre und den ganzen Überwachungssystemen, die es weltweit gibt, die von diversen Staaten eingesetzt werden. Wie kann einerseits der Kontrollverlust ja minimiert werden oder auch das Vertrauen zurückgewonnen werden?
Ich finde, das Wichtige ist an der Sache, und das, was wir ein bisschen verloren haben durch diesen ganzen Skandal, ist natürlich unsere Urteilskraft. Um anderen zu vertrauen, müssen wir einigermaßen einschätzen können, ob wir richtig liegen oder falsch. Und im Persönlichen haben wir dafür Anhaltspunkte. Das habe ich vorhin genannt. Das Problem beim Internet zum Beispiel oder bei der ganzen Datenproblematik ist natürlich, dass wir durch diesen Skandal in gewisser Weise überhaupt nicht mehr wissen, wo wir vertrauen können und wo nicht. Selbst, weiß ich nicht, Verschlüsselung oder so als eine Lösung. Ja, bin ich sicher, dass das auch nicht irgendwann geknackt werden kann? Nein, ich habe überhaupt keine Anhaltspunkte mehr dafür, irgendwo meiner eigenen Urteilskraft zu vertrauen. Und das muss ich, um anderen zu vertrauen. Darin sehe ich eigentlich das eigentliche Problem.
Vielleicht geht es eben auch gar nicht mehr um dieses Anvertrauen und Vertrauen an dieser Stelle, sondern eben um andere Begriffe, die wir da erst noch finden müssen. Dass nicht immer gleich dieses, ich habe mein Leben, meine Daten und sonst was dem Internet anvertraut. Und da ist eben gar keiner, der dieses Vertrauen auch ganz vorsichtig beschützend behandelt.
Ich sehe das eigentlich so, man bräuchte eine andere Sprache für unseren Umgang mit dem Internet. Die Philosophie, der ich ja jetzt angehöre, hat zum Beispiel noch fast überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ich kann auch noch nicht wirklich sinnvolle Alternativbegriffe finden, aber vielleicht ist der Begriff Vertrauen, der so viele Konnotationen aus dem privaten, persönlichen, zwischenmenschlichen Leben hat, an der Stelle auch gar nicht mehr angebracht. Dass wir trotzdem so reden, ist vielleicht einfach nur ein Zeichen dafür, dass wir keine echten Alternativen haben. Wenn wir an dem Vertrauensbegriff festhalten wollen und wenn wir wirklich vertrauen wollen im Internet, dann sollte man vielleicht tatsächlich aufgrund der Problematik mit dem Skandalen vorsichtiger sein. Das legen, glaube ich, alle Kenntnisse, die wir jetzt erlangt haben, wirklich nahe.
sagt Martin Hartmann, Professor für Philosophie von der Uni Luzern. Wir danken für dieses Gespräch und das finden Sie im Anschluss zur Sendung auch bei uns auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und nachdenken können Sie darüber jetzt schon mal während der nächsten Musik. Die führt uns an die italienische Adriaküste und zwar nach Fano. Dort leben und musizieren die vier Jungs von Modern Pitch. Die Band produziert eingängige Alternative, Indie und Britpop-Klänge und ihre aktuelle These Nights EP ist derzeit ziemlich beliebt auf der freien Musikplattform Jamendo. Wir hören den Titelsong, der heißt auch These Nights von Modern Pitch, hier in Breitband im Deutschlandradio Kultur.
Breitband. Medien und Meinungen.
Bei Breitband halten wir ja jede Woche Augen und Ohren offen, um für Sie die wichtigsten Meldungen rund um das Thema Netzwelt zu filtern. Und aufgepasst hat für Sie in dieser Woche Theresa Sickert. In der ersten Meldung geht es darum, dass es jetzt doch ein Zweiklassennetz in Deutschland geben könnte. Das heißt, Netzneutralität könnte also bald der Vergangenheit angehören. Und dazu hat sich Markus Beckedahl geäußert.
Netzneutralität besagt, dass wir an den Enden des Internets bestimmen können sollen und dürfen, welche Services wir nutzen, welche Webseiten wir aufrufen, welche Programme auf welcher Hardware wir verwenden, ohne dass jemand in der Mitte sagt, das dürft ihr oder das dürft ihr nicht.
So beschreibt Netzpolitik-Blogger Markus Beckedahl das Prinzip eines echten Internets. Kanzlerin Angela Merkel erteilte diesem Netz allerdings in dieser Woche eine Absage. Auf dem Digitizing Europe-Gipfel des Vodafone-Instituts sagte Merkel, dass es zwar ein freies und schnelles Netz für alle Bürger geben soll, das aber für bestimmte Spezialdienste, wie zum Beispiel fahrerlose Autos, eine ungleiche Behandlung der Daten notwendig sei, um solche Innovationen überhaupt zu ermöglichen. So steht es auch in einem Konzept des Bundeswirtschaftsministeriums, das bereits kurz nach Bekanntwerden kritisiert wurde. Zu schwammig. Denn was Spezialdienste genau sind, ist immer noch nicht definiert. Der Weg ins Zweiklassennetz aber offenbar eröffnet. Am 5. Juni 2013 veröffentlichte der Journalist Glenn Greenwald im Guardian den ersten Enthüllungsartikel, der sich auf die von Whistleblower Edward Snowden geleakten NSA-Dokumente stützte. Viele weitere Publikationen sollten folgen. Schon damals aber gab es Kritik, dass neben Greenwald nur wenige ausgewählte Journalisten in die Unterlagen schauen durften. Nach anderthalb Jahren ist Greenwald nun bereit, den Kreis derjenigen deutlich zu erweitern, die Zugang zu den Dokumenten bekommen sollen. In einem Interview mit dem Münchner Merkur sagte Greenwald:
Es wird Zeit, dass sich andere Leute mit einem unverbrauchten Blick daran machen. Wenn man in Besitz eines solchen Datenschatzes ist, fühlt man sich nicht nur der Quelle verpflichtet, sondern der ganzen Welt. Immer wenn ich mich mit etwas anderem beschäftige oder mir einen freien Tag nehme, fühle ich mich ein bisschen schuldig. Diese Last trage ich seit langem mit mir herum. Ich bin jetzt bereit, sie zu teilen.
Zu diesem Zweck soll ein Datenraum in New York eingerichtet werden, in dem auch andere Journalisten die Dokumente einsehen können. Details nannte Greenwald nicht. Spannend dürfte vor allem sein, wie sicher so ein Datenraum auf dem Boden der USA und damit der NSA sein kann.
Now Michael is a married man, but hey, a man has his needs. And today we're gonna have three services completed on us from this lovely lady that is a prostitute. I don't know her name, who cares what her name is, she has a job to do, and let's get right to it.
Das ist der Auszug eines YouTube-Videos, bei dem ein Spieler des Computerspiels Grand Theft Auto 5 sich abfällig über eine Prostituierte äußert. Das Video endet damit, dass der Spieler die Prostituierte nach dem Sex brutal ermordet. Für drei Australierinnen ist das ein Beispiel dafür, dass GTA 5 zu sexueller Gewalt und Mord an Frauen ermutigt. In einer Petition auf change.org forderten sie deshalb eine große australische Kaufhauskette dazu auf, das Spiel aus den Regalen zu nehmen. Mit Erfolg. Etwa eine Woche und ca. 46.000 Unterschriften später ist GTA 5 tatsächlich aus den Filialen des Kaufhauses verschwunden. Genau das Gegenteil möchte die Crowdfunding-Plattform Indiegogo erreichen. Bei der soll nämlich in Zukunft eine freiwillige Versicherung dafür sorgen, dass finanzierte Produkte auch wirklich beim Kunden landen. Bislang bietet Indiegogo die $15 teure Versicherung nur für ein digitales Armband zur Stressbewältigung an, sollte das Armband nicht oder nicht pünktlich ausgeliefert werden. Die Versicherung ist ein Testlauf. Ob es sie auch bei anderen Produkten geben wird und zu welchem Preis, ist noch unklar.
Das waren die Medien und Meinungen aus dieser Woche, zusammengestellt von Theresa Sickert. Und Links zu den Meldungen finden Sie auch auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und dort finden Sie auch Mulamba, so nennt sich ein musiklebender, beatmachender Multiinstrumentalist aus dem mittleren Westen der USA. Vielmehr verrät der Künstler aber nicht über sich. Das brasilianische Future Beat Digitallabel Growlective hat den Künstler im Netz entdeckt und präsentiert nun als letzte Veröffentlichung des Jahres eine EP von ihm. Von Mulamba. Entre nous heißt das Mini-Album und das Stück Flower Child, das gibt's ab sofort vorab bei der Musikplattform Soundcloud.
We'll be right back.
Deutschland Besprechung.
Vertrauen, ich sag's nochmal, das ist nämlich das große Thema unserer Sendung heute. Das ist auch das Thema, um das es jetzt geht, nämlich dieses Vertrauen, da bleiben wir noch ein bisschen, das wurde nämlich dem noch Spiegel-Chef Wolfgang Büchner entzogen in dieser Woche. Zum Jahresende muss er gehen, das wurde am Donnerstag bekannt.
Ja, und jetzt lautet natürlich die Frage, sind die Machtkämpfe beim größten wöchentlichen Nachrichtenmagazin Deutschland damit nun eigentlich vorbei? Was ist eigentlich los beim Spiegel und vor allem, wie soll es weitergehen? Genau darüber wollen wir jetzt sprechen mit unserem Kollegen Daniel Buß. Hallo.
Hallo.
Gescheitert ist Büchner vor allem mit seinem Reformvorhaben Spiegel 3.0, so lautete sein Modernisierungskonzept. Was wollte Wolfgang Büchner denn eigentlich anders machen beim Spiegel?
Naja, die große Reform. Spiegel und Spiegel Online zusammenzuführen, da muss man wissen, Spiegel Online ist wie bei vielen Verlagen separat entstanden zum klassischen, zu den Heftkollegen. Und das sollte zusammengeführt werden. Und Spiegel Online hat 20 Jahre parallel zum Heft gearbeitet, ist immer größer geworden, auch immer mächtiger wirtschaftlich, ist ein großer Apparat mit deutlich mehr als 100 Redakteuren inzwischen. Und das Schlagwort dort war, wie in der ganzen Verlagslandschaft, Synergie.
Nun muss man ja sagen, gegen diesen Plan hat sich ziemlich großer Widerstand erhoben, vor allen Dingen von der Printredaktion aus. Und das er auch mit Erfolg. Büchner geht nun. Was hat er denn eigentlich falsch gemacht?
Na, da muss man sich erstmal ansehen, wer ist denn Wolfgang Büchner? Wolfgang Büchner war lange Spiegel Online-Mitarbeiter, zuletzt auch Spiegel Online-Chefredakteur, ist dann rausgegangen, hat die Deutsche Presseagentur reformiert, also tatsächlich auch ins digitale Zeitalter sehr erfolgreich überführt und ist dann an die Spitze des Spiegel Verlags gestellt worden für Spiegel Heft und Spiegel Online, um dieses Projekt Spiegel 3.0 durchzuführen. Aber er war eben ein Kopf, der der Mannschaft so ein bisschen vorgesetzt wurde, vor allen Dingen den Heftkollegen, weil er von Spiegel Online kam und das war für die Magazinmacher ja immer ein externes Projekt und deswegen war auch Spiegel Online-Macher Büchner ein externer Kopf letztlich. Und innerhalb des Spiegelgefüges ist das große Besondere, dass die Spiegel-Heft-Mitarbeiter über eine Mitarbeitergesellschaft, die Mitarbeiter-KG, Macht haben. Sie sind nämlich Miteigentümer des Verlags traditionell. Das hat Heftgründer Augstein durchgesetzt. Das heißt, ganz anders als beispielsweise bei dpa. dpa ist wie eine Behörde. Da konnte Wolfgang Büchner von oben nach unten im Zweifel durchregieren. Die Spiegel-Heftmacher konnten sich aber tatsächlich mit ihrer Macht zur Wehr setzen. Das haben sie jetzt auch geschafft.
Vielleicht nochmal eine kurze Nachfrage. Also man muss ja sagen, Büchner kannte ja das Haus. Also und auch vor allen Dingen, wenn er als Change Manager eingestellt wurde, ist ja eigentlich so ein bisschen die Richtung von vornherein klar gewesen. Warum ist er denn trotzdem intern so stark angeeckt? Kann man das vielleicht erklären?
Also nach allem, was so nach draußen gedrungen ist aus diesem großen Verlag, hat Wolfgang Büchner sein Projekt sozusagen aus der Schublade gezückt und wollte das den Leuten weitestgehend aufdrücken und den Heftleuten. Und das hat ihnen nicht gefallen. Und wie gesagt, Wolfgang Büchner war für die ein externer Kopf. Das war niemand, der aus dem Magazin heraus, aus der Heftredaktion, aus den großen Spiegelredakteuren heraus dieses Projekt entwickelt hat, sondern da kam jemand, der wollte eine Idee durchsetzen und hat dann eben den Widerstand gespürt. Das war, glaube ich, so eine Mischung aus journalistischem Trotz und auch einer Sicherung exklusiver Vorteile, denn es ging auch darum, also Wolfgang Büchner wollte auch die Spiegel Online-Mitarbeiter sozusagen seine Truppe, muss man ja sagen, in diese Mitarbeiter-KG überführen. Und das hätte bedeutet, dass aus demselben Topf Ausschüttung an deutlich mehr Leute gegeben werden mussten. Und naja, dann hätten die Heftmitarbeiter letztlich auch finanzielle Einbußen gehabt. Und da setzt man sich sicher auch erstmal zur Wehr.
Mm. Dass es mit dem Spiegel und Büchner nicht so richtig läuft, das ist ja jetzt schon eine Weile auch bekannt, bis es jetzt eben zu dieser Entscheidung kam. Und unterm Strich muss man aber auch sagen, dass all dieses ganze Hin und Her natürlich auch zu einem Reformstau geführt hat. Schaden sich die Spiegelredakteure damit nicht am Ende auch ein bisschen selbst?
Ja, also natürlich. Ich glaube aber, dass dieser Reformkurs auch weitergehen wird. Also es ist noch nicht offiziell, aber es wird jetzt schon gemutmaßt, dass Klaus Brinkbäumer an die Spitze kommt. Also das ist ein langjähriger Magazinmacher aus dem Spiegel. Der kommt aus dieser Truppe, ist stellvertretender Chefredakteur, ist anerkannt. Und gleichzeitig heißt es, Florian Harms im Spiegel Online soll mit ihm eine Art Doppelspitze bilden. Und die beiden können, so hört man zumindest hinter den Kulissen, ganz gut miteinander. Und dann muss man auch sagen, also es gab ja schon Synergien. Früher saß Spiegel Online auf der anderen Straßenseite. Als dann der Spiegel Verlag umgezogen ist in Hamburg vor knapp 2 Jahren, hat Spiegel Online das oberste Stockwerk bekommen des neuen gläsernen Spiegelhauses. Das heißt, Spiegel Online thronte jetzt, wenn man das bildlich sehen möchte, schon über den Magazinmachern. Und man hat gesehen, dass Spiegel Online-Mitarbeiter im Heft geschrieben haben, dass Spiegel Print-Mitarbeiter bei Online geschrieben haben. Und da wurden auch gemeinsame große Projekte gefahren. Die WikiLeaks-Enthüllungen, die gemeinsam gemacht wurden, die Snowden-Dokumente, die aufgearbeitet wurden. Da gab es schon Synergien. Also der Verlag ist eigentlich schon relativ weit.
Mhm. Warum wäre es aber trotzdem das schwierig, Print und Online zu fusionieren? Also ziemlich weit ist ja die eine Sache, aber es ist eben noch nicht zusammengebracht worden.
Ja, also da muss man auch sehen, die Zeitungsverlage machen das ja auch. Die versuchen ja auch, maximale Synergien zu schöpfen, Newsrooms zusammenzulegen. Das ist aber vergleichsweise einfach, so ähnlich wie auch bei uns beim Rundfunk in der Aktualität. Da werden gleiche Geschwindigkeiten gefahren. Bei so Wochenpublikationen und Onlinern läuft das aber ganz anders. Und ich habe, als Spiegel Online neulich 20 Jahre alt wurde, darüber mit der stellvertretenden Chefredakteurin von Spiegel Online gesprochen, mit Barbara Hans. Hören wir sie mal.
Es ist ja eigentlich ein Riesenvorteil zu sagen, man hat diese Geschwindigkeiten im Haus, weil es bedeutet, man hat die Kompetenzen in beiden Bereichen. Das heißt nicht, dass alles vereinheitlicht wird zu einer dritten Geschwindigkeit in der Mitte und wir dann künftig irgendwie Tageszeitungen machen, sondern wir können aus den beiden Stärken, die wir haben, was ganz Neues, Bestmögliches machen, was davon lebt, dass man eben die Expertisen hat.
Ja, also diese Expertisen sind da, aber wie gesagt, ich glaube, dass es mit den zwei Geschwindigkeiten schon auch anstrengend ist und vielleicht gar nicht der richtige Weg ist. Diejenigen, die für so eine Wochenpublikation sehr ausgeruht arbeiten sollen, sehr in die Tiefe gehen sollen in den Themen, mit denen zusammenzulegen, die im Zeitalter von sozialen Netzwerken ja sekundenaktuell arbeiten müssen, da ist, glaube ich, schon der richtige Weg zu sagen, da macht jeder das, was er am besten kann und man arbeitet punktuell zusammen. Und der Zeitverlag zum Beispiel hat sich auch vor ein paar Wochen dagegen ausgesprochen, alles zusammenzulegen. Da sitzt sogar die Online-Redaktion hier bei uns in Berlin und der Spiegel, der Zeitverlag für die Wochenzeitung in Hamburg. Also da ist sogar eine räumliche Trennung drin, die beibehalten wird auch in der Zukunft.
Kann man das so ein bisschen sagen, prognosemäßig, wo es vielleicht hingeht, welches Konzept sich durchsetzen könnte? Weil die Zukunft in Medien ist ja so ein bisschen ungeschrieben.
Ja, ich glaube, dass also das vergangene Jahrzehnt, sagen wir mal, da war der Kampf irgendwie alles krampfhaft auch zusammenzuführen. Also das Stichwort Synergie. Ich glaube, dass diese Branche auch ein bisschen erwachsener geworden ist bei dem Thema und jetzt gemerkt hat, bei den tagesaktuellen Medien funktioniert das wunderbar, weil die Geschwindigkeiten sehr ähnlich sind. Zeitung und Online und Rundfunk und Online. Und dass man jetzt eher zu dem Schluss gekommen ist, also Wochen- oder gar Monatspublikationen und Online, das fahren wir doch lieber parallel, dicht beieinander, aber lieber erstmal parallel weiter getrennt.
Dankeschön an den Medienjournalist Daniel Buß über die Situation beim Spiegel und daran angeschlossen auch überhaupt über die Situation zwischen Print- und Online-Redaktion. Dankeschön für das Gespräch.
Gerne.
Und hier geht's weiter mit einer Mischung aus Ska, Reggae und Rock. Die kommt von Combo Calada. Dahinter stecken 8 spanische Musiker. Und das hört man auch. Da passiert nämlich ziemlich viel. Neben der klassischen Rockbesetzung kommen dann noch Percussions und ein Bläsersatz dazu. Wir hören Miral von Combo Calada.
Poder.
Das ist doch mal ein Song mit einem richtigen Schluss. Das mag ich. Comba Calada aus Spanien, der Song Mirale, ist Teil der Parapienza Lucha EP. 4 Songs sind auf dem Mini-Download-Album. Wie viel die kosten, soll darf jeder selbst entscheiden. Und Links gibt's auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und dort gibt's Roboter, virtuelle, könnte man fast sagen. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Sag mal, Christine, woran denkst du eigentlich, wenn du das Wort Roboter hörst?
Ich stelle mir immer so nette, kleine Roboter vor, die mir irgendwann in meinem Leben helfen, die gehorsame, maschinelle, freundliche Arbeiter sein könnten. Aber man kann natürlich auch an bedrohliche Gefährten aus irgendwelchen Science-Fiction-Horrorfilmen denken. Aber ich denke eher an diese kleinen, freundlichen Wesen.
Ich glaube, dann ist das nächste Thema, was für dich in Wien wird, nämlich an diesem Wochenende. Da werden so ganz besondere Roboter präsentiert. Cocktail-Roboter nämlich. Und zwar auf dem Robo-Exotica Medienkunst-Festival. Einige Exemplare können da angeblich bis zu 200 Cocktails pro Stunde servieren. Das ist schon ganz ordentlich, finde ich. Andere sind da aber eher lahm, punkten dafür aber im Bereich Skurrilität. Unser Reporter Moritz Metz, der hat mir vor der Sendung erzählt, dass es da einen Roboter gibt, aus dessen Nase Eierlikör läuft. Das ist eine Geschmacksfrage, würde ich sagen. Aber das macht er aber nur, wenn man tanzt.
Ich weiß nicht. Also das finde ich jetzt nicht die schönste Vorstellung, aber vielleicht hören wir gleich noch Besseres. Seit 16 Jahren präsentiert die Robo Exotica in Wien diese Cocktail-Roboter. Und neben Party und Witz geht es dabei auch um Interface-Design, um Technik und auch um soziale Fragen. Und Moritz Metz, den du schon erwähnt hast, Christian, der hat sich auf der Robo Exotica umgesehen und er ist wundersamerweise nüchtern geblieben, angeblich.
Was ist das jetzt für ein Roboter? Wie heißt der?
Das ist der Kaiserspritzer.
Jetzt wird hier durch diese Holzkonstruktion tatsächlich Wasser in ein Glas gefüllt, in das vorher schon eine Flasche Wein reingekippt wurde. Und ein Seifenspender hat eine andere Flüssigkeit dazu gesteuert, hier auf der Robo Exotica. Was ist ein Kaiserspritzer?
Der Kaiserspritzer ist eine normale Weißweinschorle, allerdings ergänzt um einen Schuss von diesem wunderbaren Holundersirup.
Und das hast du jetzt hier gebaut, diese Maschine?
Ja, das ist entstanden in den letzten 2 Wochen. Und da haben wir mal ein paar ganz neue Sachen ausprobiert, zum Beispiel das Kippen dieser Flasche, um eine entsprechende Menge von Wein in das Glas hineinzubekommen.
Seht ihr jetzt, wenn ich da nach unten gucke, an dieser Holzsäule, auf der die Flasche an einem Scharnier befestigt ist, eine Schnur und da ist ein Scheibenwischermotor, oder was ist das?
Ja, mit diesem Scheibenwischermotor wird eine Schnur aufgewickelt und das erzeugt dann den Kippeffekt. Die nächste Aufgabe ist jetzt quasi, das richtige Mischungsverhältnis herauszufinden. Und zum Glück habe ich hier genügend Tester.
Tatsächlich schmeckt der ganz wunderbar, der Kaiserspritzer, diese Weißweinschorle mit einem Schuss Holunderblütensirup hier auf der Robo Exotica, dem Festival für Barrobotik im 15. Bezirk von Wien. Heute Abend ist die Eröffnung und hier ist nicht nur der Kaiserspritzer aufgebaut, sondern noch jede Menge andere komisch leuchtende, blinkende Barroboter. Die meisten Roboter sind umgeben von Menschenscharen und ich gucke mir jetzt hier mal ein paar verschiedene an. Hallo, bin ich richtig bei der Schnapsorgel? Steht da jedenfalls.
Ja, hallo. Du bist hier goldrichtig bei der Schnapsorgel. Das stimmt.
Ich will noch gar keinen Schnaps. Ich muss noch arbeiten. Aber habt ihr auch was Antialkoholisches?
Ja, wir haben tatsächlich einen Cocktail, der ist nur aus Saft.
Wie läuft es jetzt?
Also, erst nimmt mein Kollege einen Becher mit Eis, tut den unter den Auslauf und dann gehe ich ans Handy. Da ist der Honolulu Flip. Der besteht aus 3 Sorten Saft. Schuss Zitrone und den mache ich jetzt einfach mal. Drück mal selber da auf den grünen Pure Drink Button.
Ja, das ist einfach so ein Button auf dem Handy, da drücke ich drauf. Und schon setzt sich diese blinkende Maschinerie aus verschiedenen grünen, bunten Punkten in Bewegung. Der Barkeeper schüttelt, das ging ja wahnsinnig schnell. Ein paar Sekunden hat es wirklich gedauert in Echtzeit und jetzt wird das in meinen Becher gekippt und fertig. Super Erfindung. Wäre das jetzt auch was für Bars, wo das Rauchverbot nur deswegen gemacht wird, damit die Barkeeper gesund bleiben?
Also es ist auf jeden Fall eine Hilfe für einen Barkeeper, aber das ersetzt es auf keinen Fall. Es hilft nur, dass die Qualität immer gleich bleibt den ganzen Abend, auch wenn der Barkeeper müde wird.
Aber der Mensch wird trotzdem noch gebraucht bei eurer Schnapsorgel?
Auf jeden Fall. Der dient dem Menschen, so wie es Maschinen immer tun sollten.
Die meisten Menschen auf der Robo Exotica, die tummeln sich um eine Installation, um einen Roboter, der heißt Lebertron. Und Der sieht oben aus wie eine Krake, ein lilanes Ungetüm mit verschiedenen Armen, in denen hält es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Flaschen mit verschiedenen Drinks drin. Und die werden befüllt, je nachdem, wie die Leute, die auf dem Boden an einer Spielkonsole zocken, Buchstaben abschießen. V steht für Wodka, W für Whisky, G für Gin, R für Rum, das W für Wasser und so weiter. Cola, Tonic, Orangensaft gibt es auch noch. Was willst du hier gerade erreichen?
Gin Tonic. Ich habe schon viel Gin. Ich habe auch schon einmal Tonic. Ich will die anderen Getränke nicht. Gin, schau, mehr Gin. Ah! Also die Getränke sind nur zum Fangen und die Space Invaders müssen abgeschossen werden.
Und jedes Mal, wenn dann einer der Buchstaben gefangen wird, dann wird hier eine Flasche eingefüllt. Das klingt dann so. Jetzt wird ein Strohhalm reingesteckt und ein Gin Tonic ist fertig. Probier mal.
Sehr gut. Eis fehlt, aber sonst ist es sehr gut.
Prost.
Danke.
Die Stimmung auf der Robo Exotica hier wird natürlich immer feuchtfröhlicher, je länger die Roboter ihren Dienst an den Menschen verrichten. Und ich suche jetzt mal Johannes Grenzfurtner. Das ist einer der Organisatoren des Festivals. Und ich will ihn fragen, wie das hier alles angefangen hat mit der Idee von getränkemischenden Robotern.
Im Jahre 1999 haben wir uns die Frage gestellt, wir haben fast das 21. Jahrhundert und seit 100 Jahren werden uns die großartigsten Dinge versprochen. Fliegende Autos und Robots bringen uns alles hinterher und waschen uns unsere Wäsche und weiß Gott was. Wir haben nicht mal Robots, die uns Bier und Cocktails servieren. Wo ist denn das Zeug?
Und dann habt ihr es selber gebaut. Jetzt mittlerweile bist du sogar Professor und hast Studenten, mit denen du solche Cocktailroboter baust. Drei von denen, die hier stehen, sind von Studenten aus Graz entwickelt worden. Verführst du die jetzt zum Saufen?
Ich verführe sie nicht zum Saufen, sondern ich verführe sie zum Nachdenken. Nämlich A über Alkoholkonsum und B über Wissenschaft, Technik, User Interfaces. Es geht natürlich auch um Technik-Hedonismus natürlich bei uns. Die Leute sind nämlich sehr interessiert an Robots, weil sie so das populärkulturelle Wissen von Robots und R2-D2 und diese ganzen Sachen haben und gleichzeitig halt Alkohol lieben und gerne Partys feiern. Und wenn man Alkohol und Technik zusammenbringt, dann bringt man irgendwie schon quasi die linke und die rechte Gehirnhälfte im richtigen Moment zusammen. Und das ist auch wichtig.
Ja, Alkohol aber bitte nur in Maßen, sonst gibt es keine Gehirnhälften mehr, die zusammenarbeiten können. Noch bis Sonntag läuft die Robo Exotica in Wien und die besten Roboter, die zeigen wir Ihnen auch auf unserer Fotostrecke, auf unserer Webseite breitband.deutschlandradiokultur.de. So, Christine, und jetzt will ich noch von dir noch mal wissen. Es gibt ja, wir haben gerade gehört, Cocktailroboter, es gibt auch schon Putzroboter. Was wäre denn noch was für dich, was dir fehlt? Welche Roboter hättest du gern?
Mir fehlt überhaupt nichts in meinem Leben. Das ist auch ein schöner vorweihnachtlicher Satz. Nee, saisonal bedingt fällt mir wirklich nur sowas Langweiliges ein. Ich hätte gerne einen Weihnachtsgeschenke-Aussuch und Einkauf und Entscheidungsroboter. Überhaupt allgemein, vielleicht ein Entscheidungsroboter, der einspringt, wenn ich mich nie entscheiden kann.
Ja, da gibt es den Amazon Random Shopper. Das ist ein Programm, der kauft zufällig ausgewählte Produkte und du weißt nicht, was es ist, kriegst es zugeschickt und musst aber dafür bezahlen.
Ja. Okay, da werde ich nochmal recherchieren, aber erst nach der Sendung, die nämlich jetzt zu Ende ist. Das war Breitband am Samstag mit Christine Watti und
mit Christian Grasser.
Und nach uns folgt Rang 1 mit Susanne Burkhardt und vorher noch die Nachrichten und noch davor Musik.
Genau, die gibt es nämlich zum Abschied von Growlective, so heißt das brasilianische Future Beat Label, das hatten wir vorhin ja schon kurz vorgestellt und die haben auch eine tolle Compilation zusammengestellt, um so ein bisschen das Schaffen der Künstler vorzustellen. Growlective Compilation Volume 1 heißt die Sammlung und darauf zu finden ist auch dieses Stück hier, mit dem wir uns verabschieden. The Voice von Jives. Tschüss und schönes Wochenende.
Tschüss.